herzlich willkommen zur 148. Ausgabe des German Gunners Podcast. Heute Abend mit dem Rückblick auf unser Spiel bei Manchester City und die kommenden Aufgaben in der Europa League sowie der Premier League der kommenden Wochen. An den Mikros wie immer in Berlin Felix und hier in Münster Christian am Mikro. Ja, Grüße nach Berlin. Wie sieht's aus, Corona-Hotspot-mäßig?
Ja, Grüße nach Münster. Pankow ist jetzt auch über 50, lange für gearbeitet. Der Vorteil von Prenzlberg ist ja, dass das offiziell im Bezirk Pankow ist und nicht in Mitte. Aber ich glaube auch, dass wir schon länger über 50 waren, aber der gesamte Bezirk halt nicht. Ja, ist soweit alles in Ordnung hier eigentlich. Es tut sich nichts. In dem Sinne, dass ich irgendwie die Hoffnung habe, dass hier in Berlin die Infektionszahlen sinken demnächst. Ich glaube, wir sind irgendwie stadtweit bei 90 als Inzidenz. Von daher, ja, kann man froh sein, dass genug Fußball läuft in den nächsten Tagen. Dann hat man was zur Ablenkung. Und man ist jetzt wieder im Homeoffice gefesselt. Also was heißt gefesselt? Aber es ist wieder verstärkte Homeoffice-Anordnung bei uns. Was ja eigentlich auch Sinn macht. Also wenn man irgendwie die Kontakte reduzieren kann und man von zu Hause aus arbeiten kann, geht das natürlich. Ja, ist nervig weiterhin und jetzt irgendwie noch nerviger, weil man irgendwie gedacht hatte, die Situation, in der wir jetzt sind, die hätte man auch vermeiden können, sagen wir es mal so.
Ja, umso mehr Zeit, um Sport zu konsumieren. Das ist.
Man muss ja, es hat also alles, es hat alles Vor- und Nachteile. Man muss es natürlich auch so sehen. Ich habe jetzt irgendwie, sind mir jetzt irgendwie die Tage mal aufgefallen, man gibt auch irgendwie viel weniger Geld aus. Also gerade so was, so Mittagspausen, Mittagsessen und so, es fällt irgendwie alles ja flach. Ja. In dem Sinn, dass man irgendwie mittags essen geht oder sich irgendwo was holt und das läppert sich dann schon.
Außer man wohnt in England und muss 15 Pfund pro Spieltag jetzt ausgeben.
Ja. Auch hier gilt, es gibt natürlich noch Differenzierungen, die man treffen muss, aber es ist noch nicht alles schlecht. Aber ich glaube, die Stimmung war hier schon mal besser, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, nicht alles schlecht und Stimmung nochmal besser. Ist so ein bisschen Thema von gestern, beziehungsweise von Samstagabend. 1-0 bei City. Natürlich ein großes Thema, dass wir hier einmal ein bisschen beleuchten wollen. Ich hatte mich ja schon in schriftlicher Form ein wenig gestern darüber ausgelassen, in Anführungsstrichen. Was hast du so mitgenommen von dem Spiel, erstmal ohne jetzt die einzelnen Details aufzugreifen, sondern in Summe quasi als Quintessenz eher Blick nach vorne oder sagst du, naja, so pralle war es halt nicht?
Tja, ist nicht einfach, ne? Also ich war überrascht, wie kritisch es gesehen wurde von vielen und habe dann im Nachhinein noch mal länger drüber nachgedacht, auch am Wochenende noch. Und das habe ich dir ja auch schon geschrieben, meine generelle Einschätzung nach dem Spiel war eigentlich positiv. Also außer, dass wir natürlich verloren haben, das ist nie gut. Aber so von der insgesamten Stimmung war es eher positiv. Und da bleibe ich auch bei. Und auch das sehr, sehr kritische oder durchaus kritische, was anderweitig, also bei uns in der Hangouts-Gruppe, aber auch wenn man ein bisschen so durch die Blogs und Medien gelesen hat, spricht aus meiner Sicht ja eher nur für den positiven Weg, den wir momentan gehen quasi. Damit verbunden sind natürlich noch etwas höhere Erwartungen. Man hatte sich vielleicht auch etwas mehr ausgerechnet und in dem Spiel an sich war ja auch mehr möglich und mehr drin, gerade was so irgendwie die Zeit ab der 35. Minute so bis zur 70., 75. anging. Da waren wir eigentlich ja ganz gut im Spiel. Und da, glaube ich, war bei vielen und so ein bisschen auch bei mir die Enttäuschung darüber, dass da vielleicht nicht mehr drin war. Grundsätzlich finde ich aber, ist der Weg, also der übergeordnete Weg an sich ist weiterhin richtig. Und ich finde auch, dass man Fortschritte gesehen hat gestern in der Art oder Samstag in der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, wie wir das Spiel insgesamt auch angegangen sind, wie sich die Mannschaft auch aus schwierigen Situationen befreit hat. Deswegen ist die das überordnete Gefühl trotz der Niederlage erstmal positiv. Ich sehe aber auch natürlich, dass es berechtigt ist, wenn man auf ja, Fehler oder Defizite und Schwächen weiter hinweist, aber die waren für mich halt ja nicht neu. Also dieser kreative Gap im Mittelfeld ist klar weiterhin da. Und wir sind halt auch noch momentan in einem Stadium, oder die Mannschaft eigentlich, also oder noch besser, die erste Elf ist eigentlich in einem Stadium, wo ich halt sagen würde, wenn du bei Man City aufläufst, hast du halt nicht 80% der Zeit den Ball und du kannst Man City auch mit deiner eigenen Spielweise und deinen Fähigkeiten, die du hast, nicht an die Wand spielen und hinten einschnüren. Und da muss man dann halt abwägen. Und dann da finde ich es dann aber auch ein bisschen zu einfach gedacht, um zu sagen, ja, wir waren ja irgendwie zu vorsichtig und wir hätten viel mehr riskieren müssen. Wenn du bei City viel riskierst in der ersten Halbzeit, dann stehst du hinten offen und liegst wahrscheinlich nach 20 Minuten 2-0 hinten, wenn es blöd läuft. Also das ist halt dann auch nicht einfach. Und da war ich ein bisschen enttäuscht und fand die Kritik auch zu überzogen, dass irgendwie die Mannschaft an sich vom Setting her das Ganze falsch angegangen ist und so. Das glaube ich halt nicht. Das ist halt auch Man City und es ist im Endeffekt auch nicht einfach da zu spielen, weil sobald du ein bisschen mehr Risiko gehst und wir haben das in der ersten Halbzeit bei ein, zwei Situationen ja schon gesehen, auch dann bei dem Gegentor, sobald du halt ein bisschen mehr Risiko gehst, musst du halt höllisch aufpassen, dass du nicht ausgekontert wirst und dann bringt es halt nichts, in der 30. Minute sich aussetzt, bei City auszukontern. Wenn das passiert gewesen wäre, wären doch die gleichen Leute auch wieder aus dem Nähkästchen sozusagen gekommen und hätten gesagt, oh, wie kann man denn sich auskontern nach einer halben Stunde? Also insgesamt, glaube ich, zeigt es die positive Entwicklung, aber klar, es sind null Punkte und aus meiner Sicht wäre sicherlich mehr drin gewesen, also zumindest ein Punkt wäre auf alle Fälle Samstag drin gewesen.
Also ein Punkt wäre definitiv drin gewesen. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, wenn du ein Setup wählst, wie wir es getan haben, mit einem Fokus auf eine Kontrolle im defensiven Bereich, so viel vielleicht auch im defensiven Mittelfeldbereich, was im Stand jetzt meiner Meinung nach absolut richtig ist und insgesamt natürlich auch bei Spielen gegen City oder Liverpool natürlich keine schlechte Variante ist, bevor du dich auf einen 1:1 Schlagabtausch einlässt, dann macht den Unterschied halt die Torchancenverwertung, glaube ich, ganz einfach. Und hätten wir von den, naja, ich sag mal, 2,5 Chancen, das ist Saka und Aubameyang, einer von den beiden hätte definitiv sitzen müssen. Dann hast du mit dem Setup, was du gewählt hast und mit dem, wie du es auch gespielt hast in der zweiten Halbzeit, glaube ich, extrem gute Chancen, dort was mitzunehmen. Und dann spricht im Endeffekt nachher keiner mehr über die Thematik, hätte man das Ganze offensiver angehen müssen, vielleicht mutiger oder ähnliches. Ich fand es halt gerade gar nicht unmutig. Also ich fand es eigentlich gut gespielt. Ich fand es auch gut angelaufen. Ich fand es gut, dass wir in diese Spiele gehen mit einem gewissen Selbstverständnis, dass du quasi, du guckst das Spiel von zu Hause und hast nicht mehr dieses Gefühl, was du vor nicht so geraumer Zeit hattest. Ja, okay, wann fällt das erste Tor, wie viel kriegen wir und lass es endlich vorbei sein. Sondern du hast halt dieses Gefühl, okay, die Mannschaft, die steht gut, die kann gut sich aus Situationen befreien, was du schon sagtest, sie hat halt ein System, eine Struktur. Und das ist, glaube ich, eine wichtige und gute Erkenntnis, also die wir einfach auch mitnehmen müssen. Und ich glaube, das ist das auch, was Arteta meinte mit den positiven Ansätzen und dem, was er halt daraus gezogen hat. Natürlich haben wir das Problem immer noch, was wir jetzt gleich sicherlich auch nochmal im Detail besprechen, mit der Lücke zwischen diesem gut stehenden, defensiveren Setup hin zu dem, was kreiere ich für meine Frontmänner. Das ist völlig klar. An dem Punkt sind wir immer noch und den Punkt haben wir auch noch nicht behoben und den konnten wir auch noch nicht beheben, weil sich noch nicht wirklich was geändert hat. Wir hatten zwar eine Neuverpflichtung in Thomas Partey, aber der konnte nun noch nicht mal eben spielen. Und das hat also im Endeffekt keine wirklich große Auswirkung gehabt zu dem, was wir halt vorher gesehen haben. Und dass wir da weiter dran arbeiten müssen, ist klar. Dass wir aber, glaube ich, auch nicht den heiligen Gral zu dem Problem finden in einem Spiel auswärts bei Manchester City, müsste eigentlich, glaube ich, auch jedem klar sein.
Naja, sagen wir mal so, du hast natürlich den großen Nachteil oder die Gefahr besteht, dass wenn du das Spiel bei Man City so angehst, dass du eher auf Struktur angelegt bist, dass du möglichst dich nicht auf den offenen Schlagabtausch einlassen möchtest, dass du versuchst, eigene Fehler zu minimieren und auch jetzt nicht das größte Risiko zu gehen, dann kann das nur funktionieren, wenn du die wenigen Chancen, die du dann halt irgendwann mal bekommst oder die auch erspielst, du musst die halt dann nutzen. Das ist sozusagen dann die Herausforderung beziehungsweise die Gefahr, die dabei halt ist. Also einerseits minimierst du dein Risiko, hinten zu offen zu stehen und gegebenenfalls viele Gegentore zu kassieren, bist dann aber sozusagen oder setzt dich quasi unter Druck und Zwang, die wenigen Chancen, die du bekommst, halt zu nutzen. Und klar, du hast halt mit Aubameyang eigentlich einen Weltklasse-Stürmer vorne, der, haben ja auch viele diskutiert, wie der in der falschen Position gespielt hat, aber dann musst du halt eine dieser zwei, drei Gelegenheiten, die du dann bekommen hattest, wo du natürlich auch spekulieren musst, dass du so an der Grenze zu Abseits, nicht Abseits bist, dann musst du die halt auch verwerten. Und dann geht der Plan halt auch auf. Weil dann ist Man City auch gezwungen, ein bisschen mehr quasi zu machen. Ja, also man darf auch nicht vergessen, dass Man City das Spiel jetzt nicht so angegangen ist wie vor 2 oder 3 Jahren noch, sondern da war auch, glaube ich, in gewisser Weise durch die Niederlagen im FA Cup schon Respekt und auch ein bisschen Vorsicht. Deswegen haben die ja eigentlich auch das 1:0, ich will jetzt nicht sagen verwaltet, aber zumindest auch eher so ein bisschen das Risiko gescheut und eher strukturierter agiert. Und wenn du dann irgendwie vielleicht da den Ausgleich machst, dann wollen die sich natürlich auch nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben. Dann bekommst du natürlich mehr Räume. Wenn du das halt nicht machst, musst du zunehmend im weiteren Spielverlauf ja immer mehr Risiko gehen, musst offener werden, du musst offensiv gucken, dass du dann dir auch durchaus gut formatierte Abwehr und die taktische Herangehensweise von Guardiola da mit einem zusätzlichen Mann im Mittelfeld, dass du das irgendwie versuchst, spielerisch zu lösen. Und dann wird es halt schwierig. Und wie gesagt, wenn du quasi gezwungen bist, gegen Man City spielerische Lösungen zu finden, wenn Man City selbst führt und hast selbst quasi so einen kreativen Gap im eigenen Mittelfeld, das ist dann halt eine Gleichung, die eigentlich nicht zu deinen Gunsten aufgeht. Deswegen war es vielleicht aus, man kann jetzt lange drüber diskutieren, es ist im Nachhinein ist man halt immer schlauer, vielleicht war es vielleicht ein Ticken zu vorsichtig in der ersten Halbzeit, aber ich denke insgesamt kann, glaube ich, Arteta sehr gut einschätzen, was kann ich mit dieser Mannschaft machen, zu was ist die in der Lage, wenn ich gegen Man City spiele und wie muss ich das entsprechend dann aufstellen. Ob man dann Willian da als falsche 9 erstmal platziert und Aubameyang wieder auf den Flügel. Gut, das war vielleicht einer der wesentlichen Fehler, aber so von der direkten Herangehensweise des Spiels an sich habe ich überhaupt gar keine Bedenken oder habe ich da auch jetzt nichts, was ich irgendwie kritisieren kann. Also ich kann mich halt nicht, wir sind halt noch nicht in der, haben noch nicht die Qualität zu sagen, okay, gut, wir zwingen jetzt Man City unser Spiel auf. Und aber damit sind natürlich dann eben, wie gesagt, diese Folgeprobleme verbunden und dann, das ist das eine sozusagen vom System und taktischen, und dann brauchst du natürlich halt auch in die individuellen Leistungen und Performances, um da was mitzunehmen. Und ich denke, eigentlich hätten wir die nur von Bukayo Saka an dem Samstagabend. Ceballos auch durchaus, würde ich vielleicht noch hinzuziehen. Aber ansonsten waren alle so ein bisschen von ihrer absoluten Bestform entfernt und dann reicht es halt nicht. Und selbst wenn du dann sozusagen defensiv noch 1-2 Mal eben nicht aufpasst, dann ist es dann auch ganz gut zu erklären, dass du da mit 0 Punkten wieder nach Hause fährst.
Absolut. Lass uns doch mal, du hast gerade schon ein paar Sachen angetickert, in die Details gehen, die auch viel diskutiert wurden im Rahmen der Nachbetrachtung oder auch während des Spiels. Einer davon sicherlich die Frage Willian Position falsche 9, sogenannte falsche 9. Vom Grundgedanken her fand ich es gar nicht verkehrt. Also wir hatten ja schon öfter auch im Vorhinein darüber gesprochen, dass Willian ja durchaus ein Spieler ist, der flexibel einsetzbar ist, rund um den Bereich Mittelfeld, kreatives Mittelfeld, Außen, Flügel, dass wir ihn halt irgendwann mal in einer solchen Position sehen, hat mich jetzt nicht verwundert. Auch fand ich den Gedanken gar nicht verkehrt, dass man sagt, okay, wir versuchen da im Mittelfeld im Endeffekt so ein bisschen die Oberhand auch dahingehend zu gewinnen, indem wir ihn halt dort positionieren. Die Frage, die sich halt stellt, ist halt, hätte man es vielleicht im Laufe des Spiels anpassen müssen, als man gemerkt hat, dass es nicht wirklich gut funktioniert, mit Blick auf das, was man eigentlich damit wollte. Meinst du, das wäre eine Situation gewesen, zu sagen, ich versuche das irgendwie anzupassen, früher anzupassen?
Also ich glaube, aus meiner Sicht sind zwei Dinge wichtig. Zunächst mal, die Idee an sich fand ich per se auch nicht verkehrt. Und ich glaube auch, dass du ja irgendwie versuchen musst, den Gegner so ein bisschen zu überraschen in solchen Spielen auch. Und allein nur dadurch, dass die Spieler in den ersten Minuten an anderen Plätzen sind auf dem Spielfeld, als du es eigentlich vielleicht gewohnt bist, dass du zumindest in gewisser Weise so ein bisschen auch Verwirrung stiftest. Das hat Guardiola übrigens auch gemacht mit diesem zusätzlichen Mann im Mittelfeld. Und das, denke ich, das gehört so ein bisschen mit dazu. Auch das ist das eine. Das zweite ist, du hast die Argumente genannt, warum vom Papier her das erstmal ein durchaus cleverer Schachzug sein kann, Willian als, ja, sozusagen eher zentral spielen zu lassen, weil du dann natürlich mit Pepe und mit Aubameyang auch schnelle Leute auf dem Flügel hast und die grundsätzliche Idee sozusagen, dass man mit Tempo über die Flügel kommen möchte und sozusagen Man City da quasi knacken möchte, finde ich per se auch erstmal nicht verkehrt, weil die letzten Spiele eigentlich auch immer gezeigt haben, dass wenn wir gefährlich waren gegen City, siehe auch FA Cup, es meistens über links außen und rechts außen ging. Weil Man City dann zumindest in der Kompaktheit in der Mitte doch eigentlich schwieriger zu knacken ist. Also auch, würde ich jetzt auch sagen, ist erstmal ein Argument, was jetzt nicht dagegen spricht. Klar, was man hätte machen können, und ich glaube, das muss man Arteta auch ein bisschen ankreiden, ist, dass er, oder wir können ja konstatieren, es hat nicht funktioniert, beziehungsweise es gab nicht die positiven Effekte, die man sich vielleicht von diesem kleinen System-Switch erhofft hat. Und ja, ich denke, Arteta hätte es vielleicht eher beheben müssen, sozusagen. Also vielleicht zur Halbzeit in dem Sinne, hätte ja gar nicht groß in dem Sinne wechseln müssen. Er hätte ja auch einfach nur die Spieler ein bisschen anders anordnen können. Und weil wir gesehen haben, dass Aubameyang, wenn er denn gefährlich war, das in der Regel eher dann passierte, wenn er zentral sich mal befunden hat. Klar, im Nachhinein kann man sagen, es ist zu spät passiert. Löst aber sozusagen auch das so ein bisschen das generelle Problem, das wir haben, so mit der zentralen Position und die Frage, wen stellen wir da eigentlich hin? Ist Aubameyang da besser aufgehoben? Was heißt das dann in der Konsequenz für Lacazette? Wer kommt dann über die Flüge, etc., etc.? Können wir gleich auch noch besprechen. Ich denke aber erstmal war das eigentlich ein vernünftiger Move. Klar, vielleicht hätte man das eine Viertelstunde oder 20 Minuten eher schon beheben können. Aber ich fand halt eigentlich, dass wir in der zweiten Halbzeit, wo wir das ja auch noch nicht verändert hatten, eigentlich auch ganz gut im Spiel waren. Also zumindest so die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit waren ja okay. Es war jetzt nicht so, dass wir uns da Chancen am Fließband rausgespielt hatten, aber wir hatten zumindest mehr Ballbesitz, mehr Ballkontrolle. Und dann finde ich es halt auch immer schwierig, dann zu sagen, ja, jetzt ziehe ich da sozusagen ein Puzzleteil einfach so raus. Und da muss man, glaube ich, auch Man City dann so ein bisschen den Credit auch mal einfach zuspielen, in dem Sinne, dass das eine sehr gute Mannschaft ist. Aber Man City hat sich halt auf diese Systemumstellung bei Arsenal zu Beginn halt auch extremst gut eingestellt oder vielleicht sogar darauf vorbereitet, dass da in irgendeiner Form was passiert. Und das können halt vielleicht auch nicht so viele Mannschaften. Also es ist ja jetzt keine Laufkundschaft gewesen, gegen die wir da gespielt haben. Ja, das kommt ja so ein bisschen oder setzt ja so ein bisschen in die generelle, ich will nicht sagen Kritik, aber eher so ein bisschen Enttäuschung über die Leistung von Wigan ein, der eigentlich ja nur dieses eine gute Spiel bei Fulham hatte, wenn man das jetzt streng genommen so betrachtet. Ich denke, er war so in An- und Abführung so ein bisschen Opfer dieser Systemumstellung. Aber, und da will ich jetzt auch einfach mal mehr oder weniger eine kleine Lanze für ihn brechen, man muss auch konstatieren, dass alle da vorne, mit Ausnahme von Saka, eben nicht so den allerbesten Tag hatten. Ich fand, Pepe war auch nicht so gut drin und Aubameyang war auch nicht gut drin.
Also Walker hat ihn, glaube ich, jeden Ball quasi abgelaufen, ne? Bis auf
eben genau. Also gerade wo wir jetzt gedacht haben, über die Außen klappt es vielleicht eher, siehe FA Cup Halbfinale. Das hat auch in dem Sinne so nicht funktioniert. Und wenn irgendwas mal an Gefährlichkeit da war, dann haben es meistens Xhaka und Saka zusammen initiiert gehabt. Und dann sieht halt Willian da vorne auch ein bisschen verloren aus. Also man muss sagen, dass es insgesamt offensiv eher die enttäuschendere Leistung war aus meiner Sicht als defensiv. Also ich fand, mit Ausnahme des Gegentors, was wir ja gleich nochmal analysieren können, war das eigentlich in der Art und Weise, wie wir so hinten rausgespielt haben und wie wir auch mit dem Pressing umgegangen sind von City, waren das aus meiner Sicht eher die positiven Befunde und die ganz klaren Pluspunkte.
Ja, absolut. Wenn zu Xhaka und Saka Kombination, was offensiv betrifft, vielleicht auch noch Kieran Tierney genannt, der auch sehr, sehr viel Eigeninitiative hatte. Wieder, was halt so ein bisschen fehlte, waren so diese, das Suchen von 1-zu-1 Situationen und halt das, was du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, dass wieder dieses Verbinden nach vorne, also der ganze Offensivbereich hang so ein bisschen in der Luft, versuchte halt natürlich früh zu pressen, aber war halt irgendwie nicht richtig eingebunden. Also von daher.
Naja, dann sagen ja auch viele wieder, da fehlt halt eigentlich in solchen Spielen ein Lacazette vorne, der halt so dieses Link-Up-Play hinkriegt. Sozusagen halt auch jemand ist, der halt auch die anderen Spieler gut einsetzen kann. Die anderen sagen dann halt wieder, ja, wenn wir mit Aubameyang in der Mitte gespielt hätten, wäre das vielleicht von vornherein viel, viel besser gewesen. Man hätte Saka etwas weiter vorziehen können. Man hätte vielleicht Willian eher zentral gehabt und Pepe auf der rechten Seite. Ja, ich sag mal so, das sind alles Lösungen, die sind alle nicht perfekt.
Ne? Nee, aber insgesamt fehlt mir trotzdem, egal welchen Spieler ich vorne zentral mache, auch mit Lacazette, mir fehlt halt trotzdem einer, der quasi das überbrückt. Also
ja, genau.
Den Weg zu Lacazette überbrückt. Also da kann Lacazette sich noch so weit fallen lassen, wie er möchte und die Bälle ablegen an die entsprechenden Positionen. Trotzdem fehlt einer dazwischen.
Ja, aber das wäre ja zum Beispiel jemand wie Willian, der das eigentlich machen könnte, wenn er nicht halt direkt ganz vorne spielen würde oder sozusagen eigentlich ziemlich viel Fläche einnehmen muss in der jetzigen oder in der Taktik von Samstagabend. Also das muss man natürlich auch nochmal vielleicht berücksichtigen in der weiter fortwährenden Abwesenheit von Özil. Muss halt irgendwie Arteta dann auch gucken, wie er sozusagen damit umgeht, dass wir halt diesen zentralen kreativen Spielmacher nicht haben. Und den wird er jetzt auch die nächsten Monate weiter nicht haben. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, gegen Man City kannst du das eigentlich nicht ausprobieren, solche Sachen. Aber dann fragt man sich halt auch gut, wenn, in welchem Spiel denn nicht dann? Also zu sagen, okay, gut, ich versuche mal was und gucke, wie es funktioniert. Und vielleicht wird er es nie wieder erstmal machen in naher Zukunft. Er sagt, okay, gut, klappt vielleicht mit den Spielern oder mit den Anweisungen, die sie bekommen haben, halt nicht so perfekt. Aber nochmal, da stimme ich auch allen zu, die das dann auch kritisch wieder angemerkt haben in der Nachbetrachtung. Klar, es fehlt halt jemand, der sozusagen der vorne das Ganze irgendwie ein bisschen harmonischer macht, der das Ganze miteinander verknüpft und der halt auch Chancen kreiert, sagen wir es mal so. Also mit Ausnahme von Saka war halt keiner da, der das mal machen konnte. Und dann sind wir da einfach, Man City auch, wenn jetzt zum Beispiel Kevin De Bruyne eben nicht dabei war, sind wir da halt ganz klar überlegen. Weil wenn du dir anguckst, dass du mit Mahrez, mit Silva, aber auch eben mit den defensiven Mittelfeldspielern eigentlich bei City immer jemanden hast oder ganz viele hast, die sozusagen auch mal diesen, ich will mir sagen, gefährlichen Pass oder Schnittstellenpass spielen können, dann ist das halt viel, viel unberechenbarer. Und bei uns ist es dann halt auch, ich will jetzt nicht sagen ausrechenbar, aber zumindest wusste City sehr genau, was sie machen müssen, um uns den Zahn offensiv zu ziehen.
Ja. Die Frage ist halt, Thomas Partey kam, ich glaube grob 10 Minuten oder für 10 Minuten noch in die Partie für sein Debüt. Siehst du ihn als einen großen Teil eines Schlüssels für dieses Problem, weil er ist ja jetzt nicht jetzt der klassische Spielmacher im Sinne, wie man sich das jetzt vielleicht als Paradelösung vorstellen würde für dieses genaue Problem. Aber er hat ja durchaus viele Attribute, die dazu beitragen können, dieses Thema halt, zu minimieren. Also er kann den Ball gut tragen, er kann halt diese Meter machen, er ist auch im Passspiel nicht verkehrt. Also haben wir dann vielleicht nicht schon einen Teil der Lösung mit ein bisschen Geduld im eigenen Kader jetzt seit neuestem?
Ja, also ich glaube ja so, dass die Idee, ohne dass ich es schon nachweisen könnte, ja einfach ist, dass Partey schon eher den defensiveren Part spielt, aber sozusagen damit Luft gelassen wird für andere Spieler, dass sie sich offensiv etwas stärker entfalten können. Und ich weiß nicht, was Arteta vorhat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Ceballos zukünftig weiter offensiv spielt oder weiter vorne als bisher, weil er eigentlich auch gegen Man City den einen oder anderen guten Ansatz hat und er kann die Bälle halt spielen. Er kann ja eigentlich genau dieses Chancen kreieren, jetzt nicht in der frühen Özil-Form quasi auf dem Niveau, aber ich habe von ihm schon häufiger solche Pässe gesehen, kann mich daran in einem Spiel bei Liverpool zum Beispiel erinnern in der jüngeren Vergangenheit. Also er wäre, glaube ich, jemand, der jemand das zutrauen könnte, aber er ist halt momentan auch noch zu weit hinten quasi. Und ich hoffe so ein bisschen, dass Partey da einfach für sorgt, dass er sozusagen Ceballos etwas offensiver eingebunden werden kann. Und ansonsten wird es dabei bleiben, dass das wahrscheinlich weiterhin eine gemeinsame Aufgabe wird von den Leuten, die auf den Flügeln spielen und dem oder denjenigen, die vorne in der Zentrale dabei sind. Ich meine, man könnte auch mal versuchen, das wäre jetzt auch mal meine Überlegung auch, ob man eben vielleicht jemanden wie Willian eher zentral spielen lässt als Zehner. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich denke, die Lösung ist nicht Lacazette da ständig tief fallen zu lassen, weil der fehlt ja dann natürlich vorne im 16er. Ja, und die andere Variante ist halt irgendein, ich weiß nicht, ob perspektivisch gesehen natürlich ein Smith Rowe, wenn er wieder fit ist, ob das eine Option ist, ich weiß es nicht. Letztendlich, und das haben wir ja auch festgestellt, fehlt uns da halt noch wirklich jemand von Format einfach. Aber ich hoffe mir so ein bisschen, dass die Kombination mit Partey und Ceballos, ob das vielleicht ganz gut wird, weil dann halt Ceballos etwas offensiver agieren kann. Ich finde, der ist jetzt immer viel zu weit hinten. Der muss sich ja dann so ein bisschen die Bälle auch am eigenen 16er holen. Ich will nicht sagen, es ist verschenkt aus meiner Sicht, weil ich glaube, er hat einfach andere Qualitäten, als da den Ball nach vorne zu treiben.
Es reibt, glaube ich, auch auf, nicht? Und das, sodass du halt in den...
Ja, man sieht immer unzufrieden, wenn er den Ball nicht weggeben kann, weil sozusagen alles zugestellt ist. Und es ist natürlich auch anstrengend. Und ich glaube, Xhaka und Partey in der Kombination zusammen können das, glaube ich, so machen, dass Ceballos vielleicht oder wer auch immer ein paar mehr Freiheiten bekommt. Das ist natürlich dann nicht in dieser Özil-Variante, du darfst quasi alles machen, was du willst und arbeitest nicht zurück, sondern du hast ja mit Ceballos dann auch jemanden noch, der gut in der Rückwärtsbewegung ist. Und ich denke, dass sozusagen diese drei zusammen, wenn das ein bisschen eingespielt ist, dass das vielleicht dieses Problem nicht löst, aber zumindest etwas geringer macht.
Ja, dann schauen wir mal, wie das in den nächsten und kommenden Spielen sich quasi zusammenfügt. Was in den nächsten Wochen natürlich ansteht, ist nicht nur die Premier League, sondern natürlich auch die Europa League, die hinzukommt. Da haben wir ein Auswärtsspiel bei Rapid Wien am kommenden Donnerstag, also jetzt in dieser Woche schon. Und danach geht es dann mit einem ja, weiter sehr starken Programm mit einem Heimspiel bei, gegen Leicester City und einem Auswärtsspiel bei United weiter.
Dazwischen auch nochmal Europa League.
Dazwischen auch nochmal Europa League, aber da mit einem Heimspiel.
Gegen diesen irischen Verein, ne, ja, glaube ich.
Genau, dessen Namen ich gerade, der mir gerade entfallen ist, aber zumindest.
Ich glaube, Dundalk oder so. Ja,
kurze Wege auf der Insel, in Anführungsstrichen.
Ja, weil jetzt muss man ja auch mal gucken, ob die überhaupt raus dürfen aus Irland. Das ist ja jetzt. Ja, Irland ist ja schon. Ich glaube, Wales, Nordirland und Irland sind so ein bisschen die Sorgenkinder da oben.
Ja, es gab auch einen positiven Fall wohl bei einem der Rapid Wiener Spieler, aber der ist schon quarantänemäßig versorgt und der Squad ist wohl nicht spielgefährdet. Also ja, es bleibt natürlich alles weiterhin immer relativ Tage.
Ja, wenn du nicht antreten kannst, dann wird das mit 3-0 für die Heimmannschaft gewertet, hat die UEFA heute ziemlich deutlich gesagt. Also du solltest versuchen, dass dein Team nicht als Ganzes in Quarantäne muss.
Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, aber insgesamt jetzt unabhängig von den anstehenden Spielen, die Lage der Liga, ein Thema, das auch viel immer diskutiert wird momentan. Es ist gerade so ein bisschen strange, ne? Also irgendwie, wenn man die Ergebnisse so sieht und so Spiele verfolgt, also es passt sich so ein bisschen dem verrückten Jahr an.
Ja gut, man darf auch nicht vergessen, es ist halt immer noch so, ist es Saisonstart. Ne, also muss sich alles auch noch ein bisschen eingrooven. Aber was wir auch schon gesagt haben, es wird unberechenbarer und es ist vieles möglich einfach. Und du kannst halt jetzt auch normale Gegner nicht im Vorbeigehen mal so aus dem Weg fegen. Und zum anderen wird es natürlich so sein, gerade für die Mannschaften, die europäisch spielen werden, die Belastung in den nächsten 3-4 Wochen wird extrem hoch sein. Andere Mannschaften in der Liga, die das nicht haben, die können sich natürlich unter der Woche ausruhen. Das ist natürlich dann auch ein Riesenvorteil einfach. Du hattest keine ausreichend gute Vorbereitung. Du bist quasi seit März permanent am Spielen. Dazu noch diese ganzen den generellen Dingen in deiner Bubble, in die du dich da quasi als Verein manövrierst. Das wird, glaube ich, und das hatten wir ja auch schon so ein bisschen prognostiziert, sowohl eben halt auch körperlich, aber auch mental, glaube ich, eine Herausforderung. Und das spiegelt sich ganz gut in der Liga eigentlich wieder. Gut, ich meine, dass jetzt dass Everton relativ weit vorne ist, da haben wir ein paar mit gerechnet. Dass jetzt Aston Villa gut in die Saison startet, hätte man wahrscheinlich nicht gedacht. Aber es zeigt halt sozusagen, dass du, siehe das Sonntagabendspiel, jetzt auch einfach mal als Mannschaft wie Leicester in Aston Villa eben mal nicht so aus dem Stadion fegen kannst, sondern ganz im Gegenteil. Und ja, also wie gesagt, es ist vieles, was neu ist, aber auch vieles, was alt ist. Also es gibt auch Mannschaften, die noch 3-0 führen bis kurz vor Schluss und dann noch 3-3 spielen.
Wie das wohl gewesen sein kann, ja.
Ich glaube, das erste Mal, dass ich über ein Tor von West Ham, glaube ich, aufgestanden bin oder hochgesprungen vom Sofa.
Ich hatte dir ja schon geschrieben, David Moyes dann heute Abend wohl gekündigt und ich hatte dann mal ganz geschmeidig. Ja,
dann hatte ich eingeschaltet.
Genau, und dann hatte ich halt geschmeidig auf NFL Red Zone umgeschaltet und das gar nicht mehr mitbekommen, bis du mich da
quasi. Ja, ich hatte überlegt, ob ich dir beim 3-2 Bescheid sagen sollte. Dann dachte ich mir, ach komm, nee, das war halt so, das war so, ich dachte, das ist okay, gut, er passiert jetzt gleich im Gegenzug das 4-2, warte nochmal. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt ist zu spät, sage ich dir lieber nicht Bescheid. Und dann, ja, also zumal die Spurs halt in der ersten Halbzeit dann, also ich habe ja erst nach dem 3-0 mal reingeschaltet, jetzt so hoch wirklich haushoch überlegen waren und Bale eigentlich ja das 4-0 machen muss. Aber ja, schön. Also das hat dann sozusagen mit vielem versöhnt wieder. Aber das sozusagen Positive ist, dass natürlich dann auch für uns, wenn wir Konstanz in die Leistungen reinbringen und auch in die Ergebnisse, dass wir auch natürlich eine Chance haben diese Saison, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist jedes Spiel sozusagen ja eine schwierige Aufgabe. Und jetzt mit den beiden nächsten Partien dann gegen Leicester und bei United richtungsweisend auf alle Fälle. Also erstmal richtungsweisend, wie so die nächsten Wochen insgesamt weitergehen und richtungsweisend vor allen Dingen dann noch so ein bisschen, und das ist ja nach der City-Niederlage auch wieder dann sehr schnell aufgeploppt, so diese Performances gegen die Big Six auswärts. Also da musst du jetzt nach und nach auch einfach mal einen Pflock wieder einschlagen, damit diese ganze Statistik dann irgendwann mal zu Grabe getragen wird, dieses sozusagen Auswärtsspiele bei den Big Six. Ich habe nochmal nachgeguckt, beziehungsweise der wunderbare Orbinio auf Twitter macht das ja regelmäßig und guckt nach, klaue ich mir jetzt mal. Und wie gesagt, in den letzten 29 Premier League Auswärtsspielen bei den anderen Big Six halt nicht gewonnen. 19 Niederlagen, 10 Unentschieden, nur einmal zu null. Ja. Und das ist halt etwas, was natürlich nach jeder Niederlage bei einem Big Six-Team jetzt wieder rausgekramt wird. Da kann deine Leistung noch so ansprechend gewesen sein oder in vielen Punkten schon verbessert. Und das, da wird es jetzt halt einfach mal Zeit, das Ding zu brechen. Und ganz ehrlich, in 2 Wochen bei United, es muss passieren einfach. Ja, weil sonst schleppst du es wieder einfach mit rum. Von daher, und das wäre natürlich dann auch insgesamt für die Weiterentwicklung des Teams einfach nochmal wichtig, wenn sozusagen dieser in An- und Abführung Makel dann erstmal weg wäre.
Ja, weil vor allen Dingen, dass es geht, haben wir in dem Pokalwettbewerb eigentlich ja schon gezeigt. Ne? Also das ist ja schon interessant. Gut, da kann man jetzt sagen, naja, das war jetzt neutrales Terrain, aber bei leerem Stadion ist es auch egal. Dass es geht, ist ja offensichtlich. Man muss es jetzt einfach nur im richtigen Wettbewerb umsetzen. Und wenn du es bei United schaffen kannst, das ist, glaube ich, A, von der momentanen Leistungsfähigkeit realistisch, dass du da mit sehr guten Chancen in das Spiel gehst und auch so von der Ansetzung her natürlich, was den Ligabetrieb angeht und die Konstellation in der Liga mit dem derzeitigen Tabellenstand natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Und ich sehe es genauso, wenn wir konstant halt jetzt die Punkte einfahren, insbesondere natürlich auch unabhängig mal von der Top-6-Thematik in den übrigen Spielen, dann kannst du sehr, sehr gut dich oben festbeißen, sodass es ganz schwer wird, dich halt dann da wieder loszueisen. Vor allen Dingen werden auch an Mannschaften natürlich wie Liverpool auch jetzt Probleme haben nach der Verletzung von Van Dijk. Das muss man halt einfach auch mal so sehen. Und man sieht auch, dass andere Teams auch nur mit Wasser kochen derzeit. Das ist ganz klar ersichtlich. Auch die Mannschaften, die sonst im Endeffekt in den letzten Jahren ja fast unerreicht waren. Also von daher Konstanz jetzt ranbringen, ist, glaube ich, das Entscheidende, mit dem wir uns momentan wirklich beschäftigen müssen.
Breaking News gerade. Irland hat mitgeteilt, dass ab Mittwoch, Mitternacht für alles für 6 Wochen bis zum 1. Dezember, was non-essential ist, geschlossen wird und keinerlei Treffen mehr von 2 Haushalten.
Ja,
also das wird dann interessant auch für so die Mannschaft, die dann da irgendwie gut klar. Kann man immer noch sagen, Sport ist jetzt non-essential oder ist essential, aber natürlich dann auch als Sportmannschaft kannst du quasi noch alles machen und es ist nicht ganz so einfach, aber jedenfalls Irland hat ja die Maßnahmen nochmal verstärkt, das wird dann ja auch interessant sein, wie das dann mit der Einreise auch für Arsenal sein wird. Also viele offene Punkte, aber klar, das nur so mal kurz eingeschoben, weil ich das hier gerade im Twitter-Feed sehe. Du hast vollkommen recht, also kann man halt im Endeffekt nur unterstreichen und da denke ich auch, muss es jetzt, um dann nochmal auf das 0-1 bei City kurz zurückzukommen, muss auch, glaube ich, die Stärke der Analyse sein und der Aufbereitung intern dann zu zeigen, okay, gut, das war gut, genauso wollen wir das haben und der Stelle muss es halt noch besser werden und klar, da gehört sicherlich das Gegentor dazu mit dem Defensivverhalten da, aber ansonsten und dann sind wir sozusagen wieder bei der übergeordneten Stimmung, war halt vieles gut und ich habe Fortschritte erkannt. Klar, im Endeffekt nützt dir das erstmal nichts, wenn du dann weiter verlierst, aber Fortschritte sind ja erstmal gut, nur du musst es, und da sind auch wieder jetzt halt, du musst es dann mal gegen die Top-Teams unter Beweis stellen. Ich glaube, Leicester und Man United werden 2 ganz, ganz essentielle Spiele, einfach um auch zu dokumentieren, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du natürlich beide Spiele verlieren solltest, was wir natürlich nicht hoffen und ich auch nicht glaube, hätte das wieder quasi so einen Knacks oder so einen Rückschritt und den den will man eigentlich ja erstmal nicht haben.
Absolut nicht. Eine Sache oder eine Thematik, die ich gerne noch kurz besprechen wollte, die
hat. Wir müssen ja auch noch Aufstellungen tippen für Donnerstag, das habe ich ja noch auf der Liste.
Das machen wir gleich danach. Das Thema, was ich halt auch ansprechen will, haben wir A als Frage bekommen und B habe ich ganz, ganz oft schon gelesen, auch im Rahmen dieses Themas, was wir gerade schon mal hatten, kreatives Loch quasi. Verpflichtung vereinsloser Jack Wilshere auf Leistungsbasis. um es kurz zu machen, von meiner Seite klares Nein.
Ja, gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ebenso.
Also zu verletzungsanfällig, Platz im Kader anderweitig besser nutzbar, gegebenenfalls mit einem Transfer im Januar, ist meine Meinung.
Ja, entweder das und ja, dann halt Nelson Smith Rowe oder sonst jemanden dahinstellen. So leid es mir tut, wie Wilshers Karriere verlaufen ist, aber ja, also dann kannst du da leider auch zwei Krücken hinstellen. Das ist leider so. Das ist schade, aber das kann keine Option sein. Also es darf auch keine sein. Es wird, glaube ich, auch nicht groß diskutiert.
Nee, kam aber immer wieder auch hoch, ne?
Gut. Ja, natürlich, klar. Ich meine, er hat ja Qualität, nur wenn er die für zwei oder drei Spiele nur hat, bis er wieder verletzt ist, bringt dir das ja erstmal nichts. Dann lieber hoffen, dass PP nochmal einen Schritt nach vorne macht.
Ja. Okay, dann Aufstellungen tippen. Für welches Spiel? Für das Wien-Spiel?
Ja, das Sonntag, die Aufstellung dürfte dann klar sein. Also, oder anders formuliert, die Aufstellung am Donnerstag, daraus ergibt sich ja die Aufstellung dann am Sonntag. Aus meiner Sicht. Ja, also alle, die Donnerstag spielen, sollten Sonntag nicht spielen.
Also, dann lass uns doch mal.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass wir ja quasi erst um 7:45 am Sonntag spielen. Also ist schon ein bisschen Pause.
Ja, vor allen Dingen spielen wir auch schon um 18:55 am Donnerstag.
Das ist richtig, da muss man sich wieder beeilen.
Also, Runarsson dürfte klar sein, ne?
Ich denke mal, dass es, ja, ich denke, ja, weiß man nicht, wie weit er schon ist, ansonsten Leno, ne?
Ja, aber ich
kann ich mir also auch gut, also ich kann mir auch Leno gut vorstellen, zumal er ja auch jetzt in der Länderspielpause nicht gespielt hat in der Nationalmannschaft, von daher.
Ja, ich würde jetzt auf Runarsson tippen, aber ich glaube, das ist so oder so, glaube ich, ein gutes Thema.
Oder anders formuliert, Leno halt nicht das letzte Länderspiel gespielt hat, sondern schon ein bisschen Pause hatte.
Genau. Abwehr, Cedric wird spielen, nehme ich an.
Ja, wahrscheinlich. Oder Maitland-Niles, aber ich denke mal, Maitland-Niles wird man eher einen nach vorne schieben.
Ja, bei Holding wissen wir ja noch nicht genau, wie das mit der Verletzung
ist. Nee, was ist aber auch ganz komisch gewesen, ne? Irgendwie so eine Aussage von, ja, wir wissen nicht, wie schlimm es ist, aber es war jetzt so schlimm, dass er nicht spielen konnte. Was immer das heißt. Müssen wir mal abwarten, dass das Medical Update wird vielleicht dann ja morgen schon am Dienstag die Ecke kommen.
Genau. In der Abwehrformation ansonsten denke ich, Kolasinac wird spielen.
Ja, ist von auszugehen.
Saliba ist ja nicht gemeldet, ne?
Nee.
Den können wir also nicht nehmen. Dann
weiß ich nicht. Doch, natürlich ist er gemeldet für die Europa League, oder?
Ist er? Ich dachte,
sind nicht Sokratis und Özi nicht?
Ich dachte, Saliba auch nicht.
Man kommt ja ganz durcheinander bei diesen ganzen Sachen, von daher.
Ich dachte auch nicht. Naja, sagen wir mal so, ich gehe davon aus, dass er nicht
selbst wenn, ich würde auch mal behaupten, dass da die Üblichen dann wieder spielen, weil wir da überhaupt keine großen Alternativen quasi haben. Das ist ja auch bitter.
Haben wir derzeit tatsächlich nicht.
Weil momentan nicht.
Wird wahrscheinlich, ist ja nicht gemeldet und Mari kann nicht.
Was ist denn eigentlich mit Skodran? Der ist noch verletzt.
Ist immer noch verletzt, genau. Chambers auch. Also von daher bleiben eigentlich fast nur Gabriel und Luis.
Also selbst wenn Saliba jetzt im Europa-League-Kader wäre, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er spielt. Wobei, er hat ja am Samstag, glaube ich, bei der U23 gespielt, ne?
Ja, hat er. Ja, wenn wir jetzt wüssten, ob er gemeldet ist oder nicht.
Ja, ich guck nach, ich guck nach.
Alternativ, Idee ist halt, du kannst halt auch gucken, ob du El Nenny irgendwie da hinten reinstellst. Hat er auch
Habe ich auch schon überlegt. Hatte ich auch schon überlegt. Also, hat er ja, glaube ich, auch ein paar Mal schon gespielt.
Ja. Also auch gar nicht so verkehrt. Kannst du halt natürlich auch machen.
Na gut, Saliba ist nicht dabei. Du hattest vollkommen recht.
Dann, wie gesagt, ist die Frage dann auch geklärt. Gucken wir mal, ob es dann so eine Kombination mit El Nenny hinten gibt oder ob wir dann halt...
Ja, oder man spielt mit Dreierkette, ne? Das geht natürlich auch.
Natürlich, ja.
Dann würde man wahrscheinlich, könnte man ja Luis, Gabriel, Kolasinac.
Zum Beispiel, ja.
Das würde ja auch gehen. Ja, gut, wir haben zu viele verletzte Innenverteidiger offensichtlich. Ja, vorne, also dann Mitte, nehmen wir an, wir spielen mit Dreierkette, dann Mittelfeld, denke ich, Cedric, Enneni, Willock. Ob Smith Rowe schon spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Lange verletzt, wenige, ja, weiß ich nicht. Also hätte ich, glaube ich, nicht von Anfang an. Ich glaube, Enneni und Willock und Maitland Niles.
Ja.
Und vorne dann Saka, Nketia und Nelson.
Ja. Martinelli ist ja wieder im Training, aber ich glaube,
ja, noch nicht, braucht, längst noch nicht noch dabei. Man könnte, ich meine, vielleicht spielt auch Lacazette, keine Ahnung, hat ja nicht gespielt am Samstag oder ja, nicht von Anfang an.
Das ist eine Option. Ich denke, Thomas Partey wird definitiv nicht von Beginn an spielen, ob er überhaupt mitfährt.
Ja, da weiß ich halt nicht, ob man das, ich meine, Spielpraxis, es mangelt bei ihm ja nicht an Spielpraxis. Genau. Das ist es ja nicht, sondern es ist halt eher das Einspielen mit den Mitspielern. Genau. Dann ist halt die Frage, ob ein Europa-League-Auftritt da viel zu beiträgt.
Ja, eher nicht. Also ich glaube, da kann man eher auf die, die mit, nicht mitfahren, Training zu Hause. Also ich glaube, dass mit Blick auf Samstag gegen Leicester vielleicht als Startmöglichkeit halte ich für intelligenter.
Ja, also wäre ich bei dir. Was man halt noch überlegen könnte, weiß ich aber auch nicht, inwieweit es da jetzt Überlegungen gibt, beziehungsweise überhaupt zu gucken, wie viel Playtime man sozusagen noch Leuten gibt, die jetzt schon normalerweise auch in der ersten Mannschaft spielen, dass man halt sagt, okay, und jemand wie Lacazette hat jetzt Samstag nicht gespielt, also spielt der Donnerstag und wird dann auch gegen Leicester nicht spielen, dann kann man halt auch so einen Erfahrenen halt spielen lassen. Ich weiß es nicht. Kann ich, oder wird man sehen. Also sagen wir mal so, wir haben zumindest offensiv die Qual der Wahl, auch im Mittelfeld. Sorgenkind ist halt so ein bisschen die Defensive. Gut, ich habe gestern mal den Kader von Rapid Wien angeguckt. Ich kenne keinen Spieler, von daher. ich habe am Wochenende leider auch zu viele andere Dinge noch zu tun gehabt, als dass ich da irgendein Spiel von denen hätte sehen können. Aber sie sind wohl ganz gut in der österreichischen Liga in die Saison gestartet. Ja, aber so, selbst wenn, ich meine, diese Gruppe musst du als Erster quasi mehr oder weniger beenden. Und da würde ein Auswärtssieg schon viel zu beitragen, sollte auch der Anspruch sein. Wenn nicht, ist jetzt auch kein Drama dann, aber wie gesagt, musst halt deine Heimspiele gewinnen und eins der drei Auswärtsspiele, das sollte möglich sein. Je eher, desto besser, von daher, weil wir ja im Dezember auch nochmal Ligapokal haben.
Genau, also da schnell die Weichen stellen ist wie immer in der Gruppenphase, insbesondere in der Europa League, nicht verkehrt. Gut, dann werden wir mal schauen, wie nah wir an der tatsächlichen Aufstellung nachher dran sind. Ich denke mal, weit sind wir nicht entfernt.
Ja, ich hoffe einfach, dass Holding spielen kann. Das wäre natürlich irgendwie auch wichtig. Aber gut, ich, wie gesagt, muss auch ein bisschen gucken. Er hat ja viel gespielt schon zu Saisonbeginn und so ein bisschen Squad-Management und Belastungssteuerung dürfte auch eminent wichtig werden.
Genau.
Deswegen wird es halt Zeit, dass dann solche Leute wie Mustafi und Marie dann auch langsam wieder fit sind. Also so weit dürfen die nicht mehr entfernt sein. Also Mustafi sieht man ja immer schon im Training auch. Also ich weiß nicht, ist es auch eine Option für Donnerstag? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube es noch nicht, aber Mari definitiv müsste bald eine Option wieder sein. Also da gehe ich ganz stark von aus.
Wir werden es sehen. Ja.
Gut. Haben wir noch, hast du noch Themen auf dem Zettel oder sind wir für heute durch?
Nö, jetzt nichts, was wir zwingend in dieser Episode noch besprechen müssen. Wenn wir uns nächste Woche hören, aller Voraussicht nach, sind ja doch einige Spiele in nächster Zeit, können wir die Taktung ja mal erhöhen. Gibt es, glaube ich, genug neue Dinge, die wir sprechen können.
Genau, dann machen wir noch einen Podcast dazwischen, bevor wir, falls uns Corona und was auch immer nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, eine Episode wieder zusammen aufnehmen können in Berlin bei dir.
Grundsätzlich macht er ja keiner einen Strich dazwischen, man darf sich ja noch bewegen. So ist es ja nicht. Die Frage
Ja,
ist halt, ob das.
in den heutigen Zeiten weißt du nie, ja.
Das stimmt. Die Frage ist halt, ob in 10 Tagen die Infektionszahlen so hoch sind, dass man halt von vornherein sagt, bitte bleibt an Ort und Stelle, wo ihr seid. Wobei das wäre ja hier quasi wie eine Bubble, ne? Also.
Also ich sag mal so, unser Plan ist sowieso für den Trip nach Berlin im Endeffekt so viel Sport konsumieren wie so möglich und so viel Essen ordern wie so möglich.
Du kommst ja quasi aus dem Auto dann auch mehr oder weniger ohne Kontakt
Ja,
hierhin. Aber
was macht
klar,
mein Parkausweis?
in der ist schon da.
Ja, ist auch perfekt, perfekt.
Ja.
Da kann doch nichts mehr schiefgehen. Naja, auch,
Ja.
das soll man in 2020 nicht sagen.
Nee, aber deswegen, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Es sind ja noch fast 10, 11 Tage. Ja, keine Ahnung, hier in Berlin, man weiß es ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Ich habe irgendwie den Eindruck, die meisten resignieren. Und die andere Hälfte weiß nicht so richtig, wie sie sich verhalten soll. Und dann gibt es halt der Senat, der irgendwie herumlavariert quasi und sich nicht durchringen kann, irgendwelche vernünftigen Maßnahmen zu machen. Im Sinne von, es dürfen sich nur noch zwei Haushalte treffen. Sowas halt, hätte man schon viel eher machen können. Ja, es bleibt spannend in dem Sinne, auf leider nicht so schönem Niveau.
Gut, wir werden sehen. Also dazwischen gibt es so oder so noch eine Podcast-Ausgabe in diesem Format. Und
Was ich nochmal sagen will, was ich sehr schön finde, ist so ein Sonntagabendspiel zur besten Tatortzeit quasi.
Nee, jetzt nächsten Sonntag meinst du?
Ja. Und wir
Ja.
müssen dafür noch nichts mehr bezahlen. Also außer das normale Abo quasi.
Ja,
Deswegen,
verrückt,
also es,
verrückt.
und nicht 15 Pfund wie in UK. Deswegen bei aller Meckerei über viele Dinge, es geht uns auch noch ganz gut.
Zumindest was die Übertragungsrechte angeht. Ja, das
Ja.
stimmt. Gut.
Da können wir nicht meckern. Nee,
Ja.
und Europa League am Donnerstag natürlich bei DAZN mit unserem lieben Freund Uli Hebel am Mikro.
Ja, auf jeden Fall. Falls ihr es noch nicht gehört habt, die aktuelle, ich glaube, es ist noch die aktuelle Ausgabe des Kick and Rush Podcasts von den Hebelbrüdern mit einem Exklusivinterview mit Per Mertesacker.
Ja, da müssten wir auch nochmal drüber sprechen. Da haben wir jetzt keine Zeit mehr. Und auch
Also
über die
sehr.
Wenger-Biografie, da habe ich ja bisher nur Schlechtes gehört. Von daher,
Also, aber zumindest der Podcast sehr empfehlenswert.
der ist empfehlenswert.
Per Mertesacker, Sympathieträger wie eh und je und aber auch mit wirklich dezidierten und wirklich auch sehr guten Infos, was so den Background bei Arsenal momentan angeht. Also, wer es noch nicht gemacht hat, hört da herein. Kick and Rush mit den Hebelbrüdern. So oder so immer ein guter Podcast, aber die Ausgabe wirklich sehr, 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 sehr gut auch für jeden Fan der Gunners. Ne?
Mertesacker schon immer einer der intelligentesten Fußballer. Also auch gibt nicht so viele, er ist auf alle Fälle einer. Also sozusagen,
Absolut.
wenn auf der einen Seite der Skala Per Mertesacker ist, ist auf der anderen Seite der Skala Max Kruse.
Ja, dazwischen irgendwo noch ein Mesut Özil. Also,
Ja.
von daher, das als kleine Empfehlung noch zwischendurch, bis wir hier die nächste Ausgabe an den Start bringen. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen habt, wie gesehen, haben wir auch einige Fragen in diese Ausgabe eingebunden. Schreibt uns germgunners@googlemail.com, Twitter @medispolis@germgunners, Facebook /germgunner oder halt die Beiträge unter den Blog-Einträgen in der Hangouts-Gruppe. Also, wie ihr seht, vielfältig möglich, mit uns in Kontakt zu treten und das Ganze hier auch so ein bisschen thematisch mitzugestalten. Ansonsten, wir hören uns, denke ich, kurzfristig wieder nach den Spielen gegen die Rapid aus Wien und die Leicester City-Begegnung am kommenden Sonntag. Und dann schauen wir mal, wo wir dann stehen und mit welcher Marschroute wir dann in die kommenden Spiele gehen. Ja, das wäre es dann, glaube ich, von uns, von unserer Seite heute Abend. Bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer macht's gut. Passt weiter auf euch auf und wir hören uns kurzfristig. Bis dann.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.